Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Das Persönliche auf DRS 1 heute aus der Werkstatt von der Südostbahn, Zerisau. Um uns herum stehen Eisenbahnwagen, Treibwagen, Lokner und für uns aber auch in Sichtweite eine 112 Jahre alte Dampflokke, die auf den wunderschönen Namen Euphrosine hört. Mein einer Gast ist der Hausarzt Thomas Meyer aus Deggersheim. In seiner Praxis schafft er selbstverständlich sauber und steril, aber wenn er als Hobby-Lokiführer auf dieser Dampflokke heimkommt, dann erkennt man ihn fast nicht mehr, dann ist er verdreckt, verrußt und mit öligen Händen. Mit sauberen Händen dagegen arbeitet auch mein zweiter Gast, Rösli Kuster. Sie ist Wirtin im Restaurant Adler Zerisau. Seit 33 Jahren wirtet sie und das mit Leib und Seele. Man kann glaube wirklich sagen, der Adler Zerisau, das ist eine absolute Institution da, und zwar für Jung und Alt. Herzlich willkommen, meine beiden Gäste und Ihnen da im Saal. Und Ihnen die Hause selbstverständlich auch. Rösli Kuster, der Wirtesonntag, der ist normalerweise eben nicht am Sonntag. Sie sind jetzt aber am Sonntagmorgen da. Haben Sie trotzdem Zeit gehabt, heute uns persönlich zu kommen? Wer schaut den Adler?
Ja, wir haben zu Samstag-Sonntag. Und wenn wir eine Gesellschaft haben, dann tun wir gerne auf.
Das heisst, also manchmal ist halt Samstag-Sonntag wieder auch noch geschafft und dann schafft man 12 Tage hintereinander.
Mal. Ja, mal, dann haben wir so, ja.
Und ist kein Problem für Sie?
Nein. Wir haben gute Angestellte, die machen alle mit.
Cool. Aber es ist schon streng manchmal. Und ein Wertig, der geht bei Ihnen nicht nur vom 9 bis 1 und vom 2 bis 6.
Ja, ist schon ein bisschen länger, ja. Aber hat auch viele schöne Stunden dabei. Sonst machen wir es ja nicht.
Und Sie wohnen auch im Adler, Sie haben nicht weit zum Arbeiten, oder?
Ja, wir wohnen gerade über 3 Jahre.
Ist aber noch eine Versuchung, dass man dann immer rasch nach schauen geht, oder?
Ja, man hört es ja.
Wie ist das bei Ihnen, Thomas Meyer, der Doktor? Wann hat der seinen freien Tag?
Ja, da wissen glaube die meisten, dass es am Donnerstagnachmittag ist. Das ist immer noch bei vielen Tradition, wobei das ist ein bisschen am Aufweichen, aber bei mir ist es also so. Und in der Regel halt Samstagnachmittag und Sonntag, wobei eben, es kommen die Pickendienste dazu und das sind doch immerhin so 40 bis 50 Tage im Jahr. Ich bin jetzt langsam ein bisschen älter und habe jetzt ein bisschen Reduktion bekommen.
Aber wir haben Glück gehabt. Heute hätten Sie Picke eigentlich.
Ja, genau. Die Sendungsanfrage ist nicht so relativ spät gekommen. Und ich habe Picke gehabt. Und statt verschieben habe ich halt jetzt den Kollegen gefragt, der ein paar Stunden hütet. Aber nachher werde ich den Picke-Dienst haben.
Also es hütet jemand, wenn wir nicht Angst haben, dass Ihr Telefon losgeht und Sie uns davor rennen während der Sendung.
Nein, nein. Wir haben also so brav das Nadel abgestellt und die Nummer geht also zum Kollegen.
Und Sie leben auch im gleichen Haus, wo Sie Praxis haben?
Ja, ich habe immer einen langen Arbeitsweg. Da geht man von der Wohnung eine Stufe ab und hin wieder eine Stufe rauf und dann bin ich in der Praxis.
Frage an beide. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil, wenn Arbeit und Freizeit so ineinander rein verfließt?
Also ich würde sagen, man muss es bewusst handhaben, oder? Und das habe ich vom ersten Tag an, wo ich einfach sagen musste, da ist Praxis und da ist mein Private. Und es ist sicher nicht gut, wenn man das Gefühl hat, man muss immer rüberreden. Also ich kann sehr gut den Schlüssel trüllen in der Praxis und den habe ich nachher frei. Natürlich gibt es immer einmal, dass man mal etwas geht anschaffen, aber eigentlich sollte das nicht sein. Ich glaube, gerade wenn wir so Berufe haben, die so viel Beanspruchung haben, dann muss man sehr gut auf seine Freizeit auch achten.
Sieht das bei Ihnen aus?
Bei mir sieht es wieder etwas anders aus. Ich sage, wir sind also wirklich mit dem Restaurant, das ist Gott über. Wir haben die Privatstube aufgegeben. Wir sitzen im Restaurant, wenn wir frei haben und geniessen es. Sogar wenn es leer ist. Wir geniessen es auch, wenn es voll ist. Und kochen auch. Wir leben wirklich in dem Haus, in dem ganzen Haus, in dem Restaurant. Und es ist nicht abgrenzten Art.
Eben, die Trennung, die gibt es gar nicht, in dem Sinn zwischen der Arbeit und der Freizeit.
Nein,
also wir können nicht gut einander gegenseitig Blut nehmen, in der Freizeit, in der Praxis.
Aber wenn dann das so ineinander reinfließt, gibt es den Fixpunkt im Tagesablauf, wo Sie wissen, dann läuft das oder ist alles irgendwie eins muss?
Ja, nein, es gibt schon ein paar Fixpunkte. Das muss man schon mal ein bisschen regeln, ja. Aber, ja.
Und was wäre da so ein Fixpunkt im Laufe des Tages, wo Sie wissen, dann machen wir das?
Also, es ist zum Beispiel am Mittag, essen wir immer um 13:30.
Nach der Gäste.
Nach der Gäste, jawohl. Das ist jetzt wirklich der Fixpunkt, da kommen wir alle zusammen. Und wer etwas will, dann kommt er dann. Dann wird das beredet. Und nach dem Essen gibt es einen Hosenabend, dann müssen wir einen Jass machen. Und nachher verstreut sich alles wieder.
Ein Hosenabend?
Jawohl, ja.
Das ist ein Jass?
Ein Jass, ja. Ah, der gehört
dazu. Könntest du dir erklären, wie der geht?
Ja, da können wir dann nachher üben.
Aber es ist so, dann, also Familienmitglieder, die mitarbeiten und auch die Angestellten, dann sitzen wir zusammen und dann wird so ein bisschen besprochen, was Sache ist.
So ist es.
Das ist wie die tägliche Sitzung und das nicht so ernst ist, tun wir einem eben gleichzeitig nach die Hosen runterlassen.
Genau, ja. Nimmt dann noch das Geld weg.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Essen. Sie sagen, Sie essen um 13:30. Ich sehe viele Wirte, die vorher essen. Bevor sie den Gästen servieren, ist das nicht gefährlich? Erst nachher essen, hat man Hunger und nimmt ab und zu einem Gast noch ein Pommes frites weg, wenn man serviert.
Nein, nicht gerade. Nein. Wir können ja vorher noch eine Suppe essen, oder? Die Hunger haben immer eine Suppe. Und es hat sich jetzt einfach so eingebürgert. Dann haben wir auch genug für den Gast. Wir schauen ja für den Gast, oder? Und dann die Reste kommen dann wir rüber.
Okay. Wie ist das bei Ihnen so ein bisschen mit Fixpunkten im Tagesablauf, Thomas Meyer?
Ich denke, da ist mehr so ein bisschen die Praxisöffnungszeiten halt vorgegeben und die sind halt so der üblichen Zeiten. Wir haben da noch ziemlich traditionelle Öffnungszeiten. Ich habe ja eine Einzelpraxis und ich kann halt einfach die üblichen Zeiten bis am Mittag offen machen, einen längeren Mittag. Ich mache gerne ein Nikoli am Mittag, so 10 Minuten. Brauche das ein bisschen für meine Entspannung und dann ist es halt wieder bis am Abend um 6:30, 6:30 offen. Ich muss mir immer wieder sagen, dass ich auch mich an die Fixzeiten halte, dass ich eben nicht, dass ich schaue, dass ich nicht zu viel Überzeiten mache. Aber das ist ein bisschen abhängig von einer guten Planung und ich habe sehr gutes Personal, das gut planet und dadurch kann ich das meistens einhalten.
Eben, es hat niemand, der sagt, jetzt aufhören zu arbeiten, es ist genug. Sie sind Ihren eigenen Herr und Meister. Ja. Und wissen, dass es krank macht, wenn man vielleicht auch zu viel arbeitet.
Das ist so, ja. Das ist, wie soll ich einmal sagen, ist etwas, was ganz wichtig ist. Ich habe es übrigens auch selber ein bisschen erlebt. Lange Jahre nicht, aber letztes Jahr bin ich mal so, hatte ich so eine Infektion gehabt, bin dann auch sehr stark beschäftigt mit der Praxis. Es hat viele Umstrukturierungen gegeben. Und dann gerade mit dem Dampflocki-Club, da können wir ja noch drauf zu reden, hat es ebenfalls viele andere Sachen gegeben. Und ich habe nicht so gerne, wenn es viele ungelöste Probleme da. Und da ist eines Tages einfach die Batterie wie leer gewesen. Einfach das Gefühl, jetzt ist es zu viel, jetzt magst du nicht mehr so recht. Und dann habe ich aber eine gute Familie gehabt. Meine Frau hat mich sehr unterstützt. Und meine Tochter, die ist bereits Ärztin, die schafft im Spital Männedorf und hat dann gerade 3 Wochen quasi ganz kurzfristig zu mir kommen und hat mir ausgeholfen und ich konnte entspannen, die Batterien wieder laden und jetzt geht es wieder sehr gut. Und darum,
also eben der Doktor ist nicht gefeit, davon krank zu werden.
Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Und das hat mir gut getan, das auch mal zu lernen und zu merken. Und ich habe mir schon früher immer vorgenommen, aber ich bin halt einer, der gerne immer viel macht und alles will wissen und dran herangehen. Und wenn ich nicht mehr dabei bin, bin ich immer einer, der plötzlich ein Chäppli hat. Und da muss man halt einfach jetzt lernen, auch jemandem mal ein Nein sagen.
Und wenn der Doktor etwas hat, kann er sich eigentlich selber behandeln? Wie macht er das?
Ja, zum Teil schon. Also wir haben eben die Möglichkeit, uns auch gewisse Kontrollen selber zu machen. Wenn es aber etwas ist, wo es jetzt vielleicht auch operative Sachen gibt oder wo man selber auch nicht Schlag kommt, das ist jetzt vielleicht mehr als nur einfach eine Grippe, dann hat er halt seine Kollegen, wo er auch mal geht und den Kollegen um Rat fragt. Ja.
Und weiss natürlich dann, welcher Spezialist. Aber wir werden jetzt nicht anfangen, über Managed Care diskutieren.
Dann stimmen Sie einfach ja, das ist wichtig.
Wow. Das haben Sie aber nicht gehört. Das ist keine politische Sendung. Rösli Kuster, Sie sind seit Urzeiten in Herisau, das ist der Hauptort von Appenzell, Ausserort, oder? Und alle in der Schweiz wissen, es gibt zwei Appenzell, Ausserrhoden, Innerrhoden, aber es wissen vielleicht nicht andere, es gibt dann ein Vorderland und ein Hinterland. Und Sie sind Vorderländerin.
Also ich bin im Hinterland, da Zürich auf die Welt gekommen. Und meine Eltern haben hier eine Bauerei gehabt, einen Landwirtschaftsbetrieb, und zwar zwischen Urnäsch und Hondwil. Und wo ich in der Hegenhalte oben, und wo ich zwei gewesen bin, sind meine Eltern ins Vorderland gezogen. Und haben auch angefangen zu werden. Es war dann so ein Betrieb gewesen, wie früher, eine Landwirtschaft dazu und so ein Tante-Immer-Laden dazu. Das hat natürlich uns dann schon gefallen als Kind, oder?
Ah, da hat man alles beieinander, ist ein Lädeli, genau. Eine Wirtschaft, ja. Und ein bisschen Bauernbetrieb.
Genau, das ist die Gemeinde Wald in der Segenosse in der Linde.
Und dort sind sie gross geworden, aber lang ist das nicht gegangen.
Nein, meine Eltern hatten jetzt mal wieder etwas anderes im Sinn gehabt und ist dann auch so gewesen, gesundheitlich. Hat dann der Vater die Bauerei nicht so mögen verleiden. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt wollen wir den Bauern hören. Und als ich 10 gesehen bin, haben wir zügelt ins Retobel. Auch in den Restaurant, dann nur noch Restaurant. Und als ich dann zu der Schule rausgekommen bin, sind die Eltern auf Bern gezogen. Und wir sind dann wieder, meine Schwester und ich, sind wieder auf Urnäsch ändern.
Aber viel zügeln zwar, also irgendwie nicht riesen Distanzen, es hat aber immer wieder geheissen, neue Schule, andere Gespönchen.
Jawohl, ja das ist... Wir sind ein bisschen Wandervögel. Sie haben gedacht, ja. Ja, einfach mit der Gesundheit und mit dem Umfeld, irgendwie beruflich und so, hat sich dann das so ergeben. Ja.
Sie sind also quasi im Umfeld oder zum Teil fast in der Wirtsstube aufgewachsen.
Ja.
Ist dann schon klar gewesen, das wollte ich auch werden?
Oh nein, sie geht gerne nicht. Ich habe dann da schon gesagt, nein, also werden gerne nicht. Und immer, wenn ich gesagt habe, das gerne nicht, das hat bei mir zugetroffen. Darum sage ich es gerne nicht mehr. Jetzt nehme ich es, wie es kommt.
Und wieso gerne nicht?
Ja, eben, ich muss sagen, die Eltern, sie sind ja auch immer da gewesen, aber am Abend mal eine Geschichte erzählen oder so, hat sie gesagt, ja, jetzt ins Bett, betten miteinander und dann schlafen, morgen wieder raus. Oder? Es ist Zeit, ja, ist schon... Klar sind die Eltern immer rumgesehen, aber es ist dann einfach, ja, am Abend, habe ich da immer gedacht, am Abend hat man schon zu wenig Zeit.
Ja.
Wo man kann in einer Familie vielleicht mal wieder das Problem lösen. Und dann habe ich gedacht, ja, morgen ist ja wieder ein Tag und dann ist der Tag, dann ist wieder ein anderes gekommen. Und es ist einfach gelaufen so. Ja. Aber sonst haben wir eine schöne Jugend gehabt, muss ich sagen. Wir haben viel erlebt in dem Sinn, oder? Gerade mit dem Laden auch, da haben wir können am Sonntag... Dann haben wir das Restaurant ja offen, können wir ja gerne jetzt zugehen. Und dann haben wir dürfen da in dem Laden rein Verkäuferlis machen. Und die feinen Schokolade und alles.
Ist auch ab und zu eine aufgemacht worden.
Ja, das denke ich, ja. Aber wir haben dann noch einen Kontrolleur gehabt, den Brüder. Ja, hätten wir sich in der Polizist sehen bei uns zwei Mädchen da. Oder in den drei, sind ja drei Mädchen.
Ah, dann haben wir einfach den Laden für sich gehabt und hat wirklich.
Haben wir das dürfen, ja?
Ja.
Ja, das haben wir schön gefunden, ja. Ja, meine Eltern sind natürlich so auch, also fröhliche Leute gesehen, sind ja beide gestorben. Sie haben gern gesungen, das ist bei uns ein grosses Thema. Wir haben zaubern, vor allem der Vater, und dann Musik machen. Der Bruder hat das angefangen, Musik zu machen. Wir dürfen singen dazu. Und,
ja. Und irgendwie haben sie dann schon gemerkt, ja, da ist etwas dran, dem Wirten. Weil singen miteinander und zaubern im Restaurant, das ist natürlich... das findet man einem anders nicht. Jetzt haben Sie gesagt, die Familie hat zusammengearbeitet und das ist heute bei Ihnen auch so im Adler. Die Familie spielt eine wichtige Rolle. Man könnte also doch von einer Wirtedynastie reden. Und Sie haben gesagt, Ihre Tochter ist auch Ärztin, also Meyers, eine Ärztedynastie?
Nein, gar nicht. Ich bin ja in St. Gallen aufgewachsen, in der Stadt, und meine Eltern waren Coiffeure. Coiffeursalon gehabt und beide haben gearbeitet und ich bin also wirklich in einem ganz anderen Milieu aufgewachsen. In einem schönen aber auch in einem Dienstleistungsberuf letztlich. Aber da ist man eher mal in den Salon gegangen und hat ein bisschen die Türchen zusammengesammelt oder hat am Abend dürfen Kassenbon zusammenzählen, was jetzt da reingekommen ist.
Das aber der Sprung ist eigentlich gross. Also wie wird man eben von einem Coiffeursbub Doktor? Das will ich jetzt doch noch ein bisschen genauer wissen.
Ja, das ist dann vielleicht schon ein bisschen über die Schule gegangen. Von denen, als ich in die Schule kam, bin ich eigentlich immer ein guter Schüler gewesen. Mein Jugendfreund, der gerade vis-à-vis gewohnt, wir zwei sind immer so ein bisschen die Besten gewesen und sind ein bisschen bevorzugt und gefördert worden. Und dann war es halt naheliegend nach der Primarschule, dass man gesagt hat, die guten Schüler, die müssen doch eine Matura machen. Meine Eltern haben das immer unterstützt. Der Vater hat auch später dann mal gesagt, weißt, ist gut, bist du nicht Gewaffe geworden, da hätte nur Generationenkonflikt gegeben. Weil, man kann sich ja vorstellen, als Gewaffe hätte man mit 30 wollen, dann auch ein eigenes Geschäft übernehmen. Der Vater wäre dann aber vielleicht erst 55 oder so gewesen und da gibt es wirklich viele Spannungen. Und so ist es selbstverständlich gewesen, dass ich eine Matura machen und dann später studieren. Es war dann so, ich war eigentlich in einer sprachlichen Richtung unterwegs, so mit Latein und Griechisch noch so wirklich. Ja, aber nachher hat es mir immer mehr eigentlich Naturwissenschaften gefallen und insbesondere auch Psychologie. Und dann ist es natürlich naheliegend, wenn man Naturwissenschaft und Psychologie gerne hat, dann kommt man auf den Mensch. Und so habe ich mich dann sehr schnell für ein Medizinstudium entschieden.
Und dort war auch klar, nicht irgendwie ein Spezialist, sondern einer, der die ganze Palette, den ganzen Menschen...
Das ist am Anfang nicht klar. Am Anfang fängt man mal an zu studieren und dann hat man noch nicht so ganz klare Vorstellungen. Aber wenn das Studium fertig ist, nach diesen 6-7 Jahren, dann muss man sich ja ein bisschen entscheiden für eine sogenannte Assistenzarztzeit, also eine Weiterbildung an den Spitälern. Und dort müssen sie dann irgendwann ein bisschen Weichen stellen. Und ich habe eigentlich immer sehr gerne ein bisschen die kleineren Strukturen gehabt. Ich bin lieber an einem kleineren Spital, Wiel, Flawil, so. Und dadurch ist dann auch bald einmal die Hausarztmedizin nachgelegt und da hat mir gefallen, weil es halt ein breites Spektrum anbietet.
Und ist noch ganz anders gewesen früher, oder?
Ja, das ist noch ein bisschen ganz anders gewesen. Es ist dann noch ein bisschen so gewesen, wenn man Spezialist werden wollte, hatte ich noch Hindernisse gehabt. Ich bin Militär, nur Soldat gewesen. Und an guten Kliniken hätte man also ein Offizier sein, wenn man irgendwo eine Stelle bekommen bei einem guten Chefarzt. Das war etwas noch ganz Wichtiges gewesen, der militärische Grad. Das kann man sich fast nicht mehr vorstellen.
Ja, wirklich, es ist gerade ein Raunen durch den Saal gegangen. Es ist wirklich eine Zeit, die einem weit weg
ist. Die ist weit weg. Heute ist fast das Gegenteil. Man ist ewig im Militär. Und da hat dann vielleicht noch ein bisschen eine Rolle gespielt, aber ganz eine kleine. Ich hätte möglicherweise nicht alle Stellen bekommen, die ich sonst gerne hatte.
Aber eben heute hat es ja quasi zu wenig Hausärzte. Alle sagen, das ist wichtig und Grundversorgung und auf dem Land und so. Aber wo Sie dann angefangen haben, da hat man nicht auf Sie gewartet. Da hat man zuerst eine Praxis suchen und finden, oder?
Genau, da war eine Zeit, in der man eher vom Überfluss geredet hat. Die Medizin war noch nicht so entwickelt gewesen. Man hat vieles auch noch nicht können, es war nicht so komplex gewesen. Und es hat eher ein bisschen genug gehabt. Ich habe dann im Raum Flawil-Deggersheim gewohnt. Ich habe ja in meinem ersten, meine zweite Stelle gewesen. In Flawil habe ich meine Frau kennengelernt. Wir sind immer noch verheiratet und wir haben einander immer noch gerne gute Ehe. Und danach sind wir da zwischen Flawil und Deggersheim zu wohnen gekommen. Und wo dann das Deggersheim sich angeboten hat, dass man da etwas machen könnte. Es hat dort einen jüngeren Schweizer Arzt gehabt und gesagt, komm doch bitte. Da habe ich halt zugeschlagen. Es war dann noch ziemlich speziell gewesen. Ich habe dann gesehen, ich habe hier ein Haus, wo eine ehemalige Fabrik war, ein ehemaliges Fabrikgebäude, wo man gerade umgebaut hat zu Wohnungen. Und dann hat er gesagt, da unten könntest du eine Praxis aufnehmen. Dann bin ich da gegangen schauen und dann gesagt, super, ja, das machen wir doch da. Und dann hat der Architekt gesagt, ja, ist schon gut, aber der Bodenleger und der Maler, die kommen etwa in 3-4 Wochen. Wenn sie dann noch etwas ändern wollen, müssen sie es dann sagen. Und ich bin der junge Doktor, ich habe keine Ahnung, wenn man eine Praxis macht, kein Kredit, nichts. Und jetzt sollen in 3-4 Wochen das herkläpfen. Und tatsächlich habe ich über Nacht fast einen Architekt gefunden, der dann gewusst hat, wie man eine Praxis überhaupt macht, wo es da einen Stromstecker braucht und wo das Labor herkommt und wie viel Platz das da braucht. Und wir haben es dann also geschafft, in den Räumen, wo ich heute noch sehr glücklich bin.
Also unter Druck Problem lösen, das kann doch der Thomas Meyer.
Ja, das kann er.
Gut. Sie haben gesagt, Sie sind 30 Jahre verheiratet. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders, Frau Kuster. Als ich Ihnen angerufen habe, haben Sie gesagt, ich bin dann kein so unbeschriebenes Blatt. So ist es.
Da kann man sagen, ja.
Und ich habe gesagt, zu viel gusseln wollen wir nicht. Aber wenn Sie das schon so sagen, dann wollen wir doch ein bisschen mehr hören.
Ja, bei mir ist, bei uns daheim ist die Schule jetzt nicht so wichtig. Oder eine Lehre. Bei uns hat Vater sagen können, er ist das Oberhaupt gewesen, das muss man sagen. Weil er ist ja 12 Jahre älter als Mama. Und dann hat es geheißen, ja, Mädchen, ihr müsst den Haushalt können, ihr müsst arbeiten, Geld verdienen. Und ihr könnt dann nachher gleich heiraten. Ja, ja. Und dann haben wir das auch so. Ja, wir sind dann in die Küche vorne gekommen, in die Sterne dort mal. Wir mussten hier lernen kochen. Und dann nachher ist man an einer Saisonstelle in Strelapass rauf. Dann nachher gesagt, so, und jetzt muss ich herkommen in den Service. Wir, dann haben sie wieder gewertet im Restaurant Rosengartenheide. Und dann, ja.
Dann war dann etwa Zeit zum Heiraten?
Dann hat man dann mal ein bisschen Interesse zu sagen. Ja. wir wagen da auch mal etwas, oder? Aber auch jetzt. Man ist dann auch gerade schwanger geworden, ja, genau. Ja, und dann hatten natürlich der Vater und die Eltern nicht so Freude gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja, oh, also, ich glaube, ich gehe ein bisschen die Weite da. Dann bin ich dann auch ein Jahr auf Basel gekommen und habe dann dort unten meine Töchter geboren und der Freund ist dann auch mitgekommen. Und dann sind wir etwa ein Jahr lang dort unten gesehen und dann habe ich dann, also das Erlebnis, das, ich, das höre ich immer noch, dann habe ich im Radio gehört, da habe ich von lauter Heavy den Sentis gesehen im Tram und dann habe ich gedacht, also jetzt muss ich da her. Das Lied hat mich so bewegt, der Sentis einfach. Dann sind wir wieder her, auf Herisau da gekommen und so sind wir eine Weile da gewesen und haben nachher selber noch ein Geschäft übernommen. Und dann ist dann der zweite Bub auf die Welt gekommen. Das zweite Bruder, also ja, Kind. Und, aber sie ist dann, das Problem ist dann gesehen, also mein Mann oder der erste ist dann ein bisschen handgreiflich geworden. Und dann musste ich sagen, nein, das haben meine Kinder nicht gesehen. Ich habe das auch nie gesehen. Das habe ich dann auch nicht keine Verantwortung in dem Sinn, ja. Und hat dann dürfen, zu meinem Bruder und zu der Schwägerin dürfen, um das überbrücken und dann weiter schauen, was mache ich jetzt? Ich habe zwei Kinder und was habe ich gelernt?
Oder? Ein schwieriger Moment.
Ein schwieriger Moment, ja. Und sie haben mich dann auch sehr unterstützt, muss ich sagen. Und darum eben Familie. Dann ist die Familie da, muss ich sagen. Und ich hatte dann die Möglichkeit gehabt, auf Urnen zu schändern, in das Gasthaus Sonne. Und meine zwei Kinder dürfen mitnehmen auf Urne zu Frickers. Die sind dann gerade ein bisschen also, zu reden. Und haben gesagt, ja, wohl, wie so Zusatzeltern. So dann ist das ja so ganz gut gegangen, ja, sagen. Und meine Schwester hätte dann so einen Frick geheiratet, so von dort. Wir sind also schon ein bisschen bekannt in dem Sinn, ja.
Haben sich die beiden Familien gemischt,
haben sozusagen? Haben sich gemischt, ja. Und dann habe ich aber gedacht, ah, nein, das passt mir nicht. Ich habe die Kinder den ganzen Tag nicht mehr. Was mache ich jetzt? Was habe ich gelernt? Und dann habe ich gedacht, ja gut, Wirteprüfung. Dann habe ich angefangen, die Wirteprüfung gemacht und habe dann in der Schmiedstube unten angefangen, Wirte. Ja. Zerisau. Da bin ich 6 Jahre. Und dann habe ich dann zumal, ist dann das wieder ein bisschen verrochen gewesen. Zumal hat man dann gesehen, ja, die vielen glücklichen Paare, jetzt muss ich auch wieder jemanden haben. ja. Und ja. Ich bin dann eben auch wieder in die Rehe geschossen. Ich bin ein bisschen ein Schotzli, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Hat auch mal richtig geklappt.
Ja. Ja, ich hatte dann wohl einen Mann gehabt, ist alles gut, bin schwanger geworden. Ich habe dann die dritte, also das dritte Kind, die Töchter, die Andrea, bekommen. Und, aber es ist einfach, die Liebe hat gefehlt.
Ist wieder nicht richtig
gewesen. Nein, ist nicht recht gewesen, muss ich sagen. Die Liebe hat gefehlt. Ja.
Aber jetzt...
Das hätte ich dem Mann nicht können lernen, aber die Liebe hat einfach gefehlt. Und dann hat es kommen, wie es kommen. Dann habe ich mich hier eben in Jan Spösch verliebt. Und mit dem bin ich jetzt, sagen wir, 25 Jahre.
Schaffen Sie also fast auf 30 Jahre, ja. Wie Thomas Mayr.
Wir sind
also, Sie hat es auf jeden Fall noch geschafft. Sie hat den richtigen gefunden. Ja. Er sitzt da vorne. Und, also ein Happy End.
Doch ja, aber wir sind noch nicht geheiratet. Wir sind nicht geheiratet, aber wir haben es so wunderschön. Ja, muss sagen.
Das muss jetzt nicht sein.
Nein, das muss jetzt nicht mehr sein. Nein.
Wobei, also das Restaurant, um ein rechtes Fest zu machen, das hätte er ja.
Das hätte er mal.
Ja. Wobei, dann würden sie nur wieder arbeiten. Das müssen wir einmal dann. Lassen wir es laufen.
Ja, ja, wir machen es uns über
den Fest. Kann man ihn auf der Dampflocke mit dem Zug noch rechtes Fest machen.
Womit wir beim Thema wären. Die Dampflocke, die wird zum Festen gebraucht, vor allem.
Ja, da kann man schon sagen. Also, das Ganze ist ja ein Zug. Wobei, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen. Die Dampflocke ist ja übrigens 102-jährig. Sie ist noch nicht ganz 112, aber 102-jährig. Und die ist gebaut worden zur Eröffnung von der Badesee-Toggenburg-Bahn 1910. Die Bahn ist ja hier von Romanshorn bis Richtung Rapperswil ja nur etwa 3 Jahre Bauzeit ist das gebaut worden. Alle die Brücken und so, wo man da sieht, die Tunnel. Und dann zur Eröffnung hat man Loken gebraucht und hat die in Deutschland gekauft, bei der Firma Maffei in München. Das war damals noch ein bisschen ein Politikum gewesen, weil es ja auch die Lokifabrik in Winterthur gegeben und die hat man übergangen. Hat also deutsche Loken gekauft.
Sind sie billiger gewesen in Deutschland?
Ja, die hat damals, glaube ich, etwa 57.000 Franken gekostet.
Also, wir haben fast noch leisten mit dem Ersparten.
wir haben sie also kürzer für ein paar hunderttausend Franken revidiert. Also die haben die gekauft, sind 9 Stück gewesen, die da zur Eröffnung dann gefahren sind und auf dieser Strecke gefahren sind, bis etwa 1932, dann ist das Ganze elektrifiziert worden. Die Lok ist zur SBB gekommen, ist an verschiedenen Orten in der Schweiz unterwegs gewesen, bis auf Bellinzona, in die Westschweiz und so. Und dann wäre es natürlich einmal fertig gewesen mit den Dampflokern. Man hat geschaut, was macht man mit denen. Und unter anderem hat man eines, Nummer 6, es sind eben 9 Stück, das Nummer 6, hat man in Deggersheim als Denkmallok aufgestellt, weil der Herr Isidor Grau war der Gründer von dieser Strecke und als Erinnerung hat man die dort aufgestellt. Und man hat
aufgestellt und einfach draussen lassen, verrosten lassen?
Ja, klasse, ja. Also hat sie wieder mal ein bisschen angestrichen, aber an sich, ja.
Die
ist nicht mehr gefahren. Und zur Eröffnung hat man aber festgemacht, und es sind etwa 5 Dampflocken gekommen, unter anderem auch das 9. Da war aber bereits an einem Schrotthändler versprochen gewesen. Und dann haben die Lok sehen, vor allem die von der damaligen Badesee-Toggenburgbahn und Eisenbahnbegeisterung, gesagt, nein, das kann es doch nicht sein. Und haben dann der SBB gesagt, ja, sie haben einen Defekt, sie können im Moment nicht mehr fahren. Und haben dann innerhalb von etwa 1 bis 2 Wochen einen Club gegründet und für den Schrottwert die Lok gekauft. Und seit 1965 gehört sie jetzt drum im Dampflokki-Club Herisau-Lokki. Und wir pflegen sie und halten sie fahrtüchtig bis heute. Das ist der eine Teil vom Zug. Und der zweite Teil vom Zug sind Wagen aus dieser Gründungszeit. Für die Radiohörer, die sind farbig. Jedes hat ein Motiv. Jeder Wagen hat ein Motiv und einen Innenausbau. Und da kann man jetzt eben auch die Fest feiern, oder? Ein Wagen ist vielleicht bekannt, der Jasswagen. Der ist einmal früher im Schweizer Fernsehen auftreten, bei den Mittwoch-Jass-Sendung, glaube ich, noch mit dem Jörg Randecker. Der ist dort so ein bisschen bekannt worden. Und in dem Stil sind die anderen. Und das Ganze heisst Amor Express. Und jetzt betreibt der Dampflokki-Club Herisau den Zug. Und den kann man mieten zum Festen. Zum Beispiel, wenn er den 30 Jahre heiratet. Also, oder 30 Jahre beieinander wäre.
Sie müssen fahren.
Ja, das mache ich gern.
Da kommt ja einiges zusammen. Also ein Jasswagen, oder? Hat es offenbar, sie jassen gern.
Jawohl.
Es ist ein Amor-Express. Also ich würde sagen, Ernst Bösch, in 4 Jahren, wenn es 30-Jährigen ist. Und das ist zugesagt, dass Sie den Lokführer
machen. Das mache ich ganz gern. Da mache ich gern dreckige Hände. Das mache ich gern, ja.
Also jetzt von dem möchte ich natürlich noch ein bisschen mehr hören. Eben, sie haben normalerweise saubere Hände als Doktor. Wie wird man als Doktor überhaupt Loki fahren? Wenn Sie können, man kann ja nicht einfach losfahren. Das ist ja auf dem Schienennetz, wo x andere Züge fahren. In ein paar Sätzen, wie wird man Loki führen auf einer Dampflokki? Das ist ja noch ein bisschen schwieriger, denke ich, als einfach in so einem computerisierten Führerstand, wo man Knöpfe hat und kann aufs Gas drücken.
Das ist völlig anders, ja. Da geht man 4 Stunden vorher anheizen und dort den Druck langsam aufbauen. Und aber sie haben gefragt, wie komme ich dazu dürfen zu fahren. Die Lok hat ja dem Club gehört und damals sind die Vorschriften 1965 nicht so streng gewesen. Und dann hat es so das Privileg gegeben, dass man für so einen Ausbildungstag pro Jahr ein bisschen das Gröbste über diese Bahn und dann hat man eben mal dürfen auf dieser Lok fahren, hebeln. Und dann hat es aber hinten dran immer einen Profi-Lokführer gehabt, der ein bisschen geschaut hat und gesagt, jetzt muss man da machen und so. Und so ist man ein bisschen dazugekommen. Und das Ganze hat lang funktioniert, bis etwa vor 10 Jahren rund, dass man da hätte dürfen. Und dann, wie es halt überall jetzt ist, sind die Vorschriften strenger geworden. Das Bundesamt für Verkehr hat gesagt, wer an dieser Lok herumhebelt, muss eine Prüfung machen. Quasi eben wie ein Lokführer. Und so hat man sich dann entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und eine Gruppe von uns, von dem Dampflokki-Club Herisau, hat sich entschlossen, diese Ausbildung zu machen. Und dann haben wir natürlich wirklich die ganzen Reglemente, die die Lokführer auch haben, müssen studieren und entsprechende Prüfungen ablegen.
Also Sie hätten eine Prüfung, um jetzt 4 Stunden einheizen, dann muss man vielleicht noch ein paar Leute fragen, dann könnten Sie auf Bellinzona fahren heute Abend.
Ja, das ist jetzt ziemlich Theorie, oder?
Rein theoretisch
wäre das möglich. Das wäre rein theoretisch jetzt möglich. Wobei, da gibt es einen Haufen Vorschriften, also ob man die Strecke kennt und so weiter. Wir nehmen aber, weil wir ja Laien-Lokführer sind, auch immer einen Profi mit. Es ist uns einfach wichtig, dass, gerade wenn Störungen sind, unerwartete Situationen und so, man muss sich einfach bewusst sein, wenn man Laien ist, da hat man nämlich nicht alles so im Griff, wenn man es nicht täglich x-mal macht. Und wir tun einfach auch zur Sicherheit und damit wirklich nichts passiert, und es ist auch nie etwas passiert, nehmen wir einen Profi mit. Unser Einsatzgebiet ist natürlich beschränkt durch die Wasservorräte, durch die Kohlevorräte und so weiter. Oder? Und was wir jetzt aber für neu haben, und das ist ganz wichtig, auch eine Vorschrift, die gekommen ist, und da sieht man jetzt dieser Loki nicht an, die Loki hat ja kein elektrisches Teil. Also wir haben bis jetzt immer mit Taschenlämpchen geschafft auf dem Führerstand und so, da hat es nichts Elektrisches. Jetzt ist aber die Vorschrift gekommen, dass so eine Loki nur noch darf auf dem Netz verkehren, wenn sie elektronische Sicherheitsausrüstung hat. Die, die vielleicht ein bisschen genauer schauen bei der Eisenbahn, da sieht man bei den Signalen ja manchmal so grosse Magnete oder heute so geile Platten in den Schienen rein. Und das sind Sicherheitsvorschriften, dass wenn man jetzt zum Beispiel bei einem roten Signal durchfahren würde, das automatisch bremsen. Das haben heute alle Züge schon lange standardmäßig. Und jetzt hat es geheißen, auch die alten Loken müssen da haben. Und wir sind, im Gegensatz zu anderen, die das vielleicht ein bisschen nicht so wollen oder kleinere Loken haben, aktiv daran angegangen und gesagt, ja, das machen wir. Und das war eine Herausforderung, auf dieser Dampflocke, die keinen Strom hat, Sicherheitsausrüstung einzubauen, sprich ein Computer. Und jetzt hat es das. Die dann nachher schauen wollen, dürfen das schon anschauen. Und dank dem sind wir jetzt auch in der Lage, wirklich herumzufahren, ohne grosse Probleme.
Da hört man einen, der mit Leib und Seele für ein Hobby schwärmt. He?
Ja, tatsächlich. Ja, wirklich.
Ja, ist ein Mannenhobby Eisenbahn, oder?
Ja, das denke ich, ja. Ja.
Wie haben Sie irgendeinen Bezug zur Eisenbahn oder bringt einen von A nach B und
verkauft,
wenn es genug Wasser hat?
Genau, ich sehe Dampflocke sehr gerne, habe auch schon mitgemacht, so eine Fahrt. Aber sonst sind wir nicht mehr mit dem Auto unterwegs. Ja. Anders machen wir eine Reise so mit dem Zug. Das ja, schon, ja.
Darf ich fragen, wenn wir hier anheizen, stinkt es am liebsten zu euch auf den Adler?
Nein. Eben, wenn ich noch sagen wollte, einen Vorteil habt ihr natürlich schon. Ihr könnt natürlich den Schienen noch.
Ja.
Also bei mir muss ich sagen, meine Leidenschaft ist natürlich jetzt nicht das Kochen, das ist meine Leidenschaft, muss ich schon sagen.
Ja. Und sie kochen gut. Also ich habe ja schon Mädchen verkehrt und Zündwürste sind sehr gut, Käseschnitten, Käsehörnli. Und dann natürlich, wenn wir von unserem Club aus gehen, wir etwa die nach dem, wenn wir da einen Anlass kennen, dort rauf. Und dann wollen ja alle am liebsten immer Gordon Bleu und Pommes frites, oder? Mhm. Und dann schauen sie immer mich an als Doktor, zum schauen, darf ich jetzt da? Und wenn sie den Doktor abstellen, dann nachher sind alle beruhigt.
Was jetzt mich auch erstaunt hat, du hast gesagt, deine Töchter sei auch Arzt, oder? Mhm. Bei mir ist es auch so, meine beiden zwei Töchter haben Koch gelernt. Und ich habe immer gesagt, ja, wenn der Koch lernen. Weil, wenn sie in der Schule sind, sind sie gekommen. Und dann, wie es ist, in dieser Zeit, über der Mittagszeit, zuerst mit der Koche. Und dann habe ich gesagt, komm, weil ich helfen, da Rüebli da machen. Und er sagt, oh nein, ich kann nicht kochen, dann stinke ich wieder von Koche. Ich kann nicht reinkommen. Aber sie haben natürlich dann gleich müssen und sind auch gekommen. Und hat mich dann auch erstaunt, beide so, dass beide noch Koch gelernt haben. Und mich natürlich, oder uns, wirklich auch unterstützen in dem Sinn.
Ja.
Natürlich. Das ist ganz gut, ja.
Eben, die Töchter haben jetzt vielleicht gesagt, dann stinke ich nachher nach Koche, aber in der Regel schmeckt es natürlich gut.
Natürlich. Aber das Gewand ist einfach, oder?
Das, ja,
ist,
ja, das ist einfach,
das ist so. Einfach so, ja.
Und früher hat es geraucht.
Ja,
oder?
Das ist auch, ja,
also,
ja,
da ist auch, wenn man in die Erdler reinkommt, nicht mehr da müssen, wirklich, ja, sind schon die Nebelwand durch, gell?
Ja.
Das ist schon so gewesen, oder?
Das sind ja die mit der Prise angekommen, das sind ja. Die können wir jetzt eben leider nicht mehr am Nachmittag, so, ja. Dann, ja, Prise angekommen, geraucht, Stempel geraucht, weiss ich schon.
Hätte dich das nicht gestört?
Ich habe selber auch geraucht, aber schon jetzt etwa, ja, 25 Jahre nicht mehr, muss ich auch sagen, ja. Nein, mich hat es nie gestört. Muss ich sagen.
Und Kunden sind nicht ausgeblieben, wenn man nicht mehr rauchen kann im Adler?
Es ist vielleicht ein bisschen anders geworden, muss ich schon sagen. Der Vierabendgast kommt weniger bei uns jetzt.
Aber da hat ja ein anderes Restaurant, wo sie dann können rauchen, und dann sind sie dort. Und wir haben uns noch wieder noch mehr aufs Essen konzentriert. Wir haben jetzt auch eben Koch und, also Köche, die Töchter ist Koch daheim und, ja.
Das muss die haben dafür Freude, wenn sie gut essen oder noch ein bisschen besser essen, dass die Luft besser
ist. So ist es, ja. Bringt schon etwas, ja.
Sinn, ja. Also ich würde heute nicht in ein Restaurant gehen, wo man rauchen kann, gehen essen. Ja. Da würde ich heute nicht mehr gehen. Ja. Früher hat man zum Teil einfach müssen, aber da würde ich nicht mehr machen.
Ah, ja. Aber ich meine, von wegen Gesundheit. Auf einer Dampflocke fahren, wirklich gesund ist es ja auch nicht, oder?
Nein, das ist wirklich ungesund. Also da kommt dann sogar der Dreck am nächsten Tag zur Nase oben runter.
Das ist so,
ja. Und da muss man auch sagen, und das ist vielleicht auch, da darf man ruhig sagen, man könnte sich ja da nicht mehr vorstellen, dass man heute mit so Dampflocken rumfährt. Das ist wirklich ein Dreck und ein Ruß. Ich denke, eine Dampflok ist heute so ein Kulturgut, das noch zeigt, wie es einmal war. Oder? Und es war einmal so gewesen, und man könnte sich das heute nicht mehr vorstellen. Aber interessanterweise, wenn wir mit der Dampflok hier unterwegs sind, die Leute winken, sie föteln, sie halten zum Teil an, und ganz wenige drücken die Nase zu, oder?
Ja.
Und da manchmal hat es da, früher hat es da in Heris auch jemanden gehabt, der gerne immer ein bisschen reklamiert hat, dass es stinkt. Oder wir haben auch schon, wenn wir früher sind wir regelmässig auf Nesslau gefahren, und da hat es gewisse Anwohner gehabt, die dann gesagt haben, wir sollen ihnen bitte anrufen, wenn wir kommen, weil dann hängen die Wäsche nicht raus.
Das ist effektiv so, also wenn eure Resine vorbeifährt, kann man die Wäschmaschine einmal anwerfen.
Ja, das kommt auf die Strecke drauf an, oder? Zu dem Chemie kommt ja einerseits Rauch raus, also Rauchgas vom Anbrennen von der Kohle, und das ist dreckig, oder? Und das ist russig und das ist wirklich Ruß. Es kommt aber auch Wasserdampf raus. Es kommt beides aus gleicher Chemie, und je nachdem, wo man halt bei der Strecke ist, kommt mehr das eine oder das andere raus. Der weisse Wasserdampf ist ja wunderschön, vor allem im Herbst, oder? Wenn es so riesige Rauchfahnen gibt, das ist ja ein ganz schönes Bild. So tut man sie ja gerne fotografieren und nicht, wenn es Brau rauskommt. Aber es muss halt, wenn es bergauf geht, und das ist übrigens auch schwierig am Bedienen von einer Dampflocke, dass man zur rechten Zeit das richtige Feuer, den richtigen Wasserstand und den richtigen Druck hat, um zu fahren. Und da kann man nicht einfach schnell aufs Gas drücken und dann geht es. Also wenn es da lang bergauf geht, muss man ein paar Kilometer vorher anfangen zu überlegen, wie viel Wasser brauche ich, wie viel Kohle, wie viel muss ich jetzt reinrühren, damit es eben genug Feuer hat. Und da ist die ganz grosse Kunst und Herausforderung. Und da reizt mich jedes Mal wieder wahnsinnig, wenn ich so darf heizen.
Und jetzt strahlt er. Ja, das ist vielleicht auch eine gewisse Parallele. Also beim Kochen muss man schon auch wissen, in welchem Moment wie viel Energie zuführen und so.
Unbedingt, ja. Und man muss auch berechnen, dass alles miteinander fertig ist, weil ja dann alle, dass alle miteinander können essen, oder?
Das ist die grösste Kunst.
Ja, also ja.
Das tue ich immer wieder, wenn ihr das arbeitet.
Ja, also man hat schon Hilfsmittel, auch aus dem Sinne, man kann etwas mal warmstellen, so geschwind. Und, aber man muss schon, wenn man den Zettel schon sieht, bestellt, dann, mit was fange ich an, dann weiss man, also jetzt weiss man, was er fängt, oder? Mit dem fange ich an und dann ist alles fertig, den Land. Ja.
Es gibt ja schon noch Parallelen zwischen vielleicht jetzt weniger der Locki, dem Lokiführer und der Wirtin, aber zwischen dem Doktor und der Wirtin. Man weiss, beim Doktor gibt es Arztgeheimnisse. Sie haben auch viel mit Leuten zu tun. Gibt es auch ein Wirtengeheimnis?
Ja. Also, ich muss sagen, ein bisschen, ja. Es gibt doch auch Leute, die jemandem eben anvertrauen. Dann komme ich mir manchmal fast ein bisschen wie ein halber Psychiater vor. Da bin ich auch schon gesehen. Ich muss sagen, ja, da soll man auch ein bisschen beraten, was man machen könnte. Und mit euch, das hilft ja schon immer, wenn du über etwas kannst reden. Das ist doch schon, ja, schon ganz wichtig, oder? Sie sagen mal, du bist jetzt zum Beispiel bei dem Doktor gewesen, bei dem, jetzt hat man da einen Tag gegeben. Wunderbar, ja, und jetzt, ja, da könnte man noch machen, und ja, und ein Gläschen Wein natürlich, das sage ich auch, das tut ja immer gut. Und vielleicht halt auch zu Nacht einmal ein Herzwässerli, oder?
Aber es ist schon so, die Leute kommen und vertrauen ihnen manchmal Geschichten an.
Mal.
Ja.
Mal.
Und dann vielleicht natürlich auch nicht am Abend um 9 Uhr, sondern am Nachmittag um 3 Uhr, wenn es nicht so viele Leute hat. Oder?
Ja, das ist doch gern, ja. Das ist doch gern, ja. Aber man hat eben leider zu wenig Zeit am Anfang, oder?
Ja.
Man tut dann schon, ja. Am Nachmittag ist auch ein bisschen meine Ruhephasenzeit, oder man hat gerade gepostet, man hat zu bögeln. Aber wenn man dann jemanden sieht, wo man merkt dann gerade, sie wollen etwas erzählen, oder?
Das merkt man.
Das merkt man, ja, ja. Und dann gehst du hin und dann aber, ja, denkst, oh, jetzt sollte ich dann langsam schon gehen. He? Ja, nur dann. Aha, das auch, ja, ja. Und dann, Schluss, muss ich sagen, ja, ist ja auch interessant gewesen, ja, wirklich, ja.
Aber gibt es dann manchmal auch Geschichten, wo man sagt, boah, ist jetzt schon noch verrückt, wo man dann auch wieder mitnimmt, sei es in die Küche oder sogar am Abend noch denkt, oh, jetzt hat der Gast X oder Y.
Das gibt es sicher auch, ja. Traurige Geschichten gibt es auch, ja. Und dann, ja. Dann tut man es meistens so, erzählt man es dem Partner oder dem Kind oder so. Dann sagen wir, du, also das ist jetzt schon noch. Und dann, ja. Aber man muss dann irgendwie auch wieder ein bisschen auf die Seite tun. Und, ja. Ja.
Und dann hat dann das Wirtengeheimnis auch wieder eine Grenze. Aber weiter geht es dann nicht.
Nein.
Die wissen natürlich, die von der Familie wissen, dass sie auch als Wirtengeheimnis gebunden sind.
Ja, natürlich. Ja. Da kommen dann Grosskinder und... Ja.
Und dann irgendwann steht es im Facebook.
Ja. Aber jetzt glaube ich noch nicht, aber wir wissen ja nie.
Wie ist das bei Ihnen, Thomas Meyer, Hausarzt aus Degersheim, da persönlich auf DRS1? Eben, Sachen, die man hört, die man sieht, belastet einem das manchmal auch als Hausarzt?
Ja, auf jeden Fall. Und bei uns ist auch das mit dem Arztgeheimnis ganz streng. Oder? Also das ist etwas vom Wichtigsten, auch vom Personal. Da darf nichts raus. Das bleibt wirklich bei uns. Aber die Belastung ist schon häufig da. Wir erleben natürlich nicht nur Schönes. Wir haben ja immer wieder auch Krankheiten, die schwer sind, plötzliche Todesfälle. Und da gibt es schon Sachen, die einem am Abend nachgehen, die man nicht einfach abstellen kann. Natürlich, wenn man lang schafft, man kann nicht alles immer mittragen und auch noch ins Bett nehmen, sonst könnte man das wahrscheinlich nicht mehr. Aber es gibt schon Unterschiede. Es hat sicher auch noch damit zu tun, wenn man jemanden persönlich gut kennt, schon lange Jahre kennt und so. Das sind alles so ein Sachen. Aber es ist ein Teil, der vielleicht jetzt eher der belastende Teil von der Hausarzttätigkeit ist. Das Zulassen vielleicht auch, das ist bei uns ja etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, man muss mal zulassen, was sind denn die Sorgen und Anliegen der Leute. Und die grosse Herausforderung vom Hausarzt ist ja, weil er ja so viele Leute pro Tag sieht, bei jedem können in dieser relativ kurzen Zeit, die man zur Verfügung hat, auf ihn eingehen, dass sie wirklich das Gefühl haben, er hat jetzt für mich Zeit, er nimmt mein Anliegen wahr. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, dann kommt schon der Nächste mit einer anderen Geschichte. Und da ist wahrscheinlich eine ganz grosse Herausforderung, wo auch manchmal an Kräfte gehen kann, dass man dann da manchmal da fast nicht mehr schafft, weil es so viel dann ist, oder?
Also man hat weiter die Situation, man würde sich gerne noch ein bisschen Zeit nehmen. Ja. Umgekehrt weiss man, das Zimmer ist voll. Ja. Dann muss man die Person, die wirklich vielleicht ein wichtiges Anliegen oder Problem hat, fast abservieren. Das ist eklig.
Ja, das ist aber ganz wichtig, dass man gutes Personal hat, weil ich will kein volles Wartezimmer. Das ist eine Frage auch ein vom Praxismanagement. Bei uns gibt es die Weise, dass man nicht länger als eine Viertelstunde wartet, sonst machen wir etwas falsch. Aber das heisst nicht, dass ich nur immer wenig Zeit habe, sondern es ist eine Frage von der Einteilung, dass jemand, der halt viel Zeit braucht, wenn ich sie jetzt neu wissen, dass sie eine bösartige Erkrankung, eine Krebserkrankung, dann kann ich nicht eine Viertelstunde einplanen. Dann müssen wir mehr einplanen und das weiss Personal. Aber an sich ist es auch ein Managementproblem.
Mhm. Bin ich anders. Sie sind froh, wenn es nicht das Wartezimmer, aber wenn es immer voll ist.
So oder? Ist es, ja.
Und das ist es auch, oder?
Oh, also schon. Also, gut besucht, muss ich sagen. Wir dürfen zweite sein.
Und gastig
ist wirklich... Ich bin jetzt sicher noch Platz für jemanden Gast.
Und gastig, das ist so, wie wir es angekündigt haben. Da kommen wirklich jung und alt.
Da kommen alle. Also, muss ich sagen, es bekehrt eine Art alles im Adler. Das dürfen wir sagen, ja. Aber jetzt auch vom Gespräch her und so. Es gibt natürlich manchmal auch Geschichten, die ich müssen sagen muss. Ja, bitte, auch erzählen da ja auch nicht weiter. Oder? Verschreckst du manchmal selber noch. Oder auch zum Personal sagen, du, also so Zeug müssen wir dann ja auch nicht weiter erzählen. Und sie wissen es auch. Und wenn er über einen Gast etwas erzählt, dann gut. Das andere könnt ihr für euch behalten.
Aber das ist natürlich noch wichtig, oder? Das ist sehr wichtig. Man will ja, dass Gäste wieder kommen.
Ja, natürlich. Oder?
Also man sagt auch nicht jedem gerade ehrlich ins Gesicht, was man von ihm haltet. Man ist immer freundlich.
Also, wir haben ja noch freundliche Gäste, da kommt er rüber. Ja,
super, sie macht das wirklich gut. Das, sie ist nicht reingekehrt.
Schönste ist auch, wenn der Gast geht und sagt, ist gut gewesen, wie immer.
Ja. Und das kommt also
wohl.
Kommt vor.
Kommt vor, wohl.
Jetzt sind Sie beide, Rösli Kuster, Adlerwirtin und Thomas Meyer, Hausarzt, beide so, gehen auf die 60 zu. In der Schweiz.
Sogar schon.
Bei den Männern ist es 65, bei den Frauen weiss ich es gar nicht. 63 im Moment. Oder 62 ins Pensionsalter.
Haben wir noch nicht mit dem beschäftigt? Ich weiss es noch nicht.
Vier? Hey, ist das peinlich als Journalist? Also jetzt weiss ich es und ganz viele Leute wissen, dass ich für eine Nieten bin. Also Frauen 64, haben sie schon Pläne gemacht? Ich meine, man hat ein Restaurant, das gut läuft, man hat eine Praxis, die gut läuft, man hat jetzt noch ein bisschen Zeit, aber...
Wir haben eine Art Pläne gemacht. Mein Lebenspartner wird nächstes Jahr 65. Und dann wird er hat ja noch den Fechhandel. Oder? Und da wird er dann mit dem Sohn noch ein bisschen weiter, also er tut dann den Fechhandel übergehen so und wird dem noch ein bisschen unterstützen. Und dann hat er wahrscheinlich keine Zeit mehr, so mit mir zu werden. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hören wir. Dann müssen wir jetzt schauen, was wir dann mit dem Mädel machen. Ja. Es ist noch alles offen.
Also der Fechhandel für die, die nicht aus dem Appenzell sind, das ist der Viehhandel oder der Feehhandel.
Ja.
Sie reden sonst nicht so ein Appenzeller-Deutsch, wie man irgendwie westlich von Zürich das Gefühl hat, so reden die Appenzeller.
Ja, sie sind dann die Innerrödler natürlich. Ah, ja.
Aber der Fechhandel, das ist doch ein...
Das ist schon der Fechhandel, ja.
Also eben, das müsste sich ein bisschen abgleichen mit dem Lebenspartner.
Jawohl. Mhm. Ja.
Aber so, dass
man jetzt, die jüngere Töchter ist jetzt im Geschäft als Koch, aber wie sich das dann entwickelt, das ist jetzt noch offen.
Ja.
Grosskind, Katrin und Selin, sie haben gesagt, nein, du darfst Adler nicht verkaufen. Wir fangen dann mal an werten.
Okay, und die beiden sitzen auch da in der ersten Reihe.
Ja,
also,
ja.
Man kann in 5 Jahren mal schauen, wer auf dem Adler ist. Und bei Ihnen, Thomas Meyer, wie sieht das aus mit der Nachfolgeregelung?
Ja, das ist ja nicht mehr ganz so einfach. Wie gesagt, ist ja die Hausärzte sind ein bisschen mangelbar geworden. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem, dass sehr viele Frauen heute Medizin studieren. Schon meine Töchter fertig geworden sind heute 60% Frauen, die Medizin abschliessen. Und wenn ich bei uns in der Gegend schaue, arbeiten eigentlich alle Frauen, die Hausärztinnen sind, nicht 100%. Und dadurch hat es jetzt eher einen Mangel gegeben. Und man hat Mühe, jemanden zu finden. Ich persönlich habe mir immer so in den Lebensplan gemacht, nach 60 wird ein bisschen zurückzutreten, also zurückzutreten, ein bisschen weniger zu arbeiten. Da ist es ein bisschen dazugekommen, dass bei uns im Dorf Umstrukturierungen von Hausarztpraxen nicht geht und wir im Moment einen sehr grossen Ansturm erleben. Und jetzt habe ich also ganz kurzfristig müssen schauen, dass ich jetzt schon jemanden finde, nicht erst vielleicht in ein paar Jahren. Und seit ganz kurzem weiss ich, dass ab dem Herbst ich eine junge Ärztin wird können bei mir in der Praxis beschäftigen, eine sympathische Schweizerin, die gute Ausbildung hat. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und aus dem wird sich dann vielleicht etwas entwickeln. Ich bin sicher nicht ein Doktor, der bis 70 arbeitet oder gar nicht aufhört. Ich habe schon Pläne, um anders zu machen. Ich würde gerne ein bisschen zurückstecken, vielleicht auch noch einen Teilpläne zum Arbeiten. Das sind so ein bisschen meine Lebenspläne.
Und die Locke, die wird natürlich die Euphrosine, die wird dann tendenziell eher wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit
haben. Die wird ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, vermutlich. Jetzt muss man wirklich ein bisschen die Zeit zusammenstellen und dass es überhaupt langt. Das Zeitmanagement, wie gesagt, haben wir schon angesprochen, ist, der Plan ist häufig ein bisschen voll und da würde dann sicher ein bisschen Luft geben.
Also Angst, dass es noch langweilig wird, die haben Sie sicher nicht.
Nein, ich habe ja noch eine Modelleisenbahn. das war also ein Lebenswerk und ich werde sicher dann dort wieder einmal mehr Hand anlegen. Das ist im Moment ziemlich stillgelegt, aber dort habe ich schon Sachen im Kopf, die ich dann gerne machen würde, wieder mal etwas Neues bauen und so. Das ist auch etwas sehr Spannendes. Das ist eine eigene Welt, wo ich mich rein vertiefen kann.
Aber Ihr Tag hat auch nur 24 Stunden jetzt. Also,
genau.
Zwei Eisenbahnen, eine Hausarztpraxis.
Ja, und dann noch ein bisschen Velofahren. Aber eben, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, wir machen es jetzt so ein bisschen lustig. Es ist wirklich auch ein Problem. Ich bin so einer, der ein bisschen Multitasking macht, sagt man da heute mehr auf dem Computer. Alle Programme offen und überall ein bisschen drauf rumschauen und so. Und ich muss mir das einfach wieder fest sagen, du kannst nicht alles und du musst auch jemandem mal Nein sagen. Und da kann ich jetzt besser, als was ich es früher noch können.
Letztes Stichwort für Sie, Rösli Kuster, können Nein sagen. Ist das ein Problem manchmal?
Also ich habe es früher noch nicht können, ich muss ehrlich sagen, aber ich habe es auch gelernt. Das ist die Erfahrung, würde ich sagen, und das Alter.
Ja. Lehren Nein sagen?
Ja.
Ein bisschen ein spezielles Schlusswort, aber die Sendung ist jedes Mal ein bisschen anders, oder?
Ja.
Rösli Kuster, Thomas Meyer, herzlichen Dank und allen einen schönen Sonntag.
Das persönlich von heute ist live aus der Werkstatt von der Schweizerischen Südostbahn SOB zu Herisau gekommen. Die Gäste von Daniel Hitzig sind der Arzt und Hobbylokführer Thomas Meyer und die Adlerwirtin Rösli Kuster. Bilder von diesen beiden und natürlich auch von der prächtigen Dampflokie EB-5BT9 haben wir Ihnen auf unserer Internetseite deresseis.ch. Technik von dieser Sendung Rudi Wild und Hedi Massaudi. Sie können das persönlich nochmal hören, entweder heute Abend ab 10 Uhr auch wieder auf deresseis oder dann jederzeit auf unserer Internetseite deresseis.ch und dem Stichwort persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus dem Hotel Seerose zum Meisterschwander, Kanton Aargau.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.